Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und einen guten Tag wünscht Julia Reimer. Die Bundesregierung prüft derzeit, ob Parkinson bei Landwirten als Berufskrankheit anerkannt wird. Dabei geht es laut Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung um den Kontakt mit giftigen Chemikalien, die auf dem Acker gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten eingesetzt werden. Es sei die generelle Geeignetheit, Zitat, für eine neue Berufskrankheit beschlossen worden, bestätigte das Bundesarbeitsministerium, ohne jedoch bekannt zu geben, um welche Pestizide es gehe. Ja, und wir gucken auch auf Pestizide. Wer zu viel von Mücken geplagt wird, der greift auch schon mal zum Anti-Mückenspray. Und das ist halt eine Abwägungsfrage. Jetzt lassen sich die Plagegeister auch mit extra vorbehandelter Bekleidung abhalten. Mehr dazu gleich. In deutschen Ställen werden zu viele Antibiotika eingesetzt. Und zwar auch solche, die dringend für die Menschen reserviert werden sollten. Einen dringenden Handlungsbedarf mahnen die Minister Julia Klöckner und Jens Spahn an. Und was dagegen getan werden müsste, fragen wir Reinhild Benning von der Nichtregierungsorganisation German Watch. Zu viel Antibiotika gibt es auch in den Lachsfarmen in Chile. Tierschutz versus Tradition. In Wien wehren sich die Fiakerkutscher gegen Kritik. Sie würden ihren Pferden in der Sommerhitze zu viel abverlangen. Und im Verbrauchertipp möchten wir sie ermuntern, den Zustand ihres Rentenkontos frühzeitig zu klären, denn das kann oft zu ihren Gunsten ausgehen. Die einen trifft's heftig, die anderen kaum. Stechmücken mögen nicht jeden Menschen gleichermaßen. Wer aber von Mücken arg geplagt wird, kommt kaum drumherum, sich nach einem Schutz umzuschauen. Auch die Auswahl der richtigen Kleidung hilft beim Mückenschutz. Mücken fühlen sich durch dunkle Flächen angezogen. Lange und helle Kleidung ist daher von Vorteil, wenn man sich schützen will. Aber trotzdem können Mücken auch durch die Kleidung stechen und Zecken unter Hosen oder Shirts reinkrabbeln. Jetzt gibt es neue Stoffe, die Insekten abwehren. Kai Rüßberg hat dazu nachgefragt.
Mücken sind nicht nur lästig und Stiche schmerzhaft. Verschiedene Insektenstiche können auch gefährliche Krankheiten auslösen. Bisher lautete die Lösung, dichtgewebte Kleidung anzuziehen und auf unbedeckte Stellen ein Abwehrmittel, ein Repellent, auf die Haut aufzutragen. Aber gerade die besonders wirksamen Stoffe wie DEET oder Icaridin gelten als gesundheitlich bedenklich, sagt Tropenmedizinerin Regina Mertens aus Bochum.
Auch bei den Repellents, die man auch auf die Haut sprüht und trägt, wenn man die lange Zeit und sehr häufig auf die Haut trägt, auch toxisch sind.
Ideal wäre es, wenn die Kleidung den Mückenschutz schon gleich eingebaut hätte. Inzwischen haben zahlreiche Outdoor- und Berufsbekleidungshersteller solche Hemden, T-Shirts und Hosen im Angebot. Bei der osttyrischen Materialprüfungsgesellschaft TITK hat man eine Faser aus Zellulose entwickelt, die beim Spinnen einen Wirkstoff in mikrofeinen Poren einlagert, erklärt Direktor Ralf Bauer.
Die Insektenabwehrmaterialien werden als Flüssigkeiten direkt in einer ganz speziellen Technologie in eine Zellulosefaser eingearbeitet, werden dort als Depot im Inneren der Faser gespeichert und nur ein kleiner Teil dieses Depots wird immer an die Oberfläche nachgeliefert und entfaltet dort an der Faseroberfläche seine Wirkung.
Der Wirkstoff kann bis zu 10% des Fasergewichts ausmachen. Er wird permanent in kleinen Dosen an die Umgebung abgegeben und vertreibt dadurch Schädlinge. Laut Hersteller der Faser soll die Kleidung 50 Waschgänge überstehen und trotzdem noch wirksam bleiben. Die Einlagerung in der Faser habe aber Vorteile gegenüber bisherigen Verfahren, bei denen die Stoffe nach der Verarbeitung mit Insektengiften imprägniert werden.
Also Textilien können auf der einen Seite durch Beschichtungen mit Insektenschutzmitteln ausgerüstet werden. Dabei hat man grundsätzlich den Nachteil, dass die nicht waschstabil sind und die Lebensdauer solcher Textilien sehr stark eingeschränkt ist. Oder auf der anderen Seite kann man mit einer neuen Technologie Insektenschutzmittel in eine Faser direkt einarbeiten.
Als Wirkstoff wird bei der Faser von TITK Permethrin eingesetzt, das auf Schädlinge wie Mücken, Zecken oder Läusen als Kontakt- oder Fraßgift wirkt. Das Mittel gilt als hautreizend und hat noch andere Nebenwirkungen. Durch eine geschickte Verarbeitung der Stoffe kann aber sichergestellt werden, dass die getränkten Fasern nicht direkt auf der Haut liegen, erklärt Holger Cebulla, Professor für Textile Technologien an der TU Chemnitz.
Also bei den Einarten von Kleidungsstücken ist es wirklich auf der Haut, also es verdunstet in beide Richtungen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel in der Strickerei sogenannte mehrflächige Gewebe oder Gestricke herzustellen. Wir haben zwei Lagen und die innere ist jetzt ein herkömmlicher Faden und die äußere Lage ist praktisch der imprägnierte Faden. Damit haben wir die Möglichkeit, dass dieser Faden praktisch nie die Haut berührt.
Tropenmedizinerin Mertens ist trotzdem skeptisch, ob solche Kleidungsstücke die richtige Wahl für den Sommerurlaub sind.
Natürlich muss der Strandurlauber jetzt sowieso das nicht unbedingt zwingend haben, sondern je nachdem, in welche Region man reist. Aber man muss auch diese ganze imprägnierte Kleidung mit Vorsicht genießen, weil die ist natürlich getränkt mit entsprechenden Mitteln, die natürlich klar ihre Aufgabe erfüllen sollen, nämlich mückenabweisend sein sollen, aber die können natürlich bei Allergikern zu allergischen Reaktionen führen.
Sie empfiehlt alternativ, Kleidungsstücke von außen mit üblichen Mückenabwehrmitteln zu behandeln und nur kurz zu tragen.
Ich glaube, man verfährt besser, indem man erstmal langärmelige, helle, weite Kleidung, wenn richtig viel Mücken um sie herumschwirren, halt bevorzugt. Und es gibt eben auch zum Imprägnieren, was man dann nämlich folgendermaßen macht, man sprüht das auch ein, lässt es ein bisschen auch lüften und einziehen. Dann ist das erstmal nicht mehr ganz so stark, so dass es beim direkten Hautkontakt ist und man kann das erstmal testen.
Ein sinnvolles Anwendungsgebiet für die Anti-Insektenfasern ist Arbeitskleidung für Feld- oder Waldarbeit. Hier ist meist die Gefahr durch Zecken ein besonderes Problem, die in den Hosenbeinen innen hochsteigen und sich dann in der Haut festbeißen. Dagegen haben mehrere Hersteller Socken mit einer Anti-Insekten-Ausrüstung im Angebot. Sie kosten im Einzelhandel fast 20 Euro. Auch andere Bekleidungsteile mit Insektenschutz kosten etwa 10 bis 20 Euro mehr als vergleichbare Ware ohne Schutz.
Kai Rüßberg über Antimückenkleidung. In deutschen Ställen werden zu viele Antibiotika eingesetzt, und zwar auch solche, die dringend für die Menschen reserviert werden sollten. Denn mit dem breiten Einsatz bilden sich auch immer mehr Resistenzen gegen diese Heilmittel. Um die Mengen in der Tierhaltung zu reduzieren, hatte das Bundeslandwirtschaftsministerium nach langem Zögern 2014 ein nationales Antibiotika-Minimierungskonzept für Masttiere eingeführt. Und vor einem Monat stellte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner die Ergebnisse für die Jahre 2014 bis 2017 vor. Demnach ist der Gesamteinsatz, die Gesamtmenge, um gut ein Drittel gesunken. Aber bei Masthühnern und Mastpoten blieb der Einsatz von Antibiotika fast unverändert. Jetzt muss die Geflügelbranche dem Bundeslandwirtschaftsministerium binnen 2 Monate eine Strategie zur Minderung des Einsatzes vorlegen, unter anderem auch, weil sie sehr viel Reserveantibiotika, also Antibiotika einsetzen, die eigentlich für Menschen reserviert bleiben sollten. Reinhold Benning von der Nichtregierungsorganisation German Watch, ist das jetzt der richtige Weg?
Aus meiner Sicht ist das nicht der richtige Weg, denn die Bundesministerin und der Herr Bundesminister vom Gesundheitsministerium übertragen die Verantwortung an die Wirtschaft, die uns in die Misere geritten hat. Und der Bock ist bekanntlich nicht der beste Gärtner.
Wird denn tatsächlich bisher wirklich alles erfasst, was den Tieren gegeben wird?
Nein, bedauerlicherweise gibt es große Lücken bei der Erfassung. So wird erfasst, wie viel Antibiotika deutsche Pharmaunternehmen an Tierärzte in Deutschland abgeben pro Jahr. Und diese Summe, diese Tonnage an Antibiotika wird auch bekannt gegeben. Nicht erfasst wird aber die Abgabe von Pharmaunternehmen an die Futtermittelindustrie. Und da die Geflügelwirtschaft große eigene Futterwerke bewirtschaftet, ist davon auszugehen, dass diese Erfassungslücke möglicherweise genutzt werden würde, wenn die Geflügelindustrie selbst Lösungen vorschlagen soll. Und zum Zweiten werden nicht erfasst importierte Antibiotika etwa aus Nachbarländern, den Niederlanden oder Belgien.
Was würden Sie dagegen tun?
Aus meiner Sicht muss das Problem an der Wurzel angefasst werden. Und das bedeutet, der Tierschutz in den Ställen müsste soweit verbessert werden Richtung besserer Zucht mit weniger Hochleistung, bessere Haltung mit deutlich mehr Platz, etwa doppelt so viel Platz wie heute, angemessenes, artgerechtes Futter, um den Tieren zu ermöglichen, gesund zu bleiben und einen geringeren Bedarf an Antibiotika zu haben. Zum Zweiten müssten Erfassungslücken geschlossen werden. Und hier sind die angesprochenen Punkte besonders wichtig. Der Einsatz bei den Tieren müsste erfasst werden und nicht nur die Abgabe bei der Pharmaindustrie.
Aber soweit ich weiß, müssen die Landwirte ja ein Stallbuch führen, also die Gabe von Antibiotika dokumentieren.
Richtig. Die Verantwortung liegt überhaupt nicht bei den Landwirten, sondern liegt jetzt bei der Politik. Die Landwirte tragen schon jeden Antibiotika-Einsatz ein, nur noch nicht digital. Und das ist nicht verständlich in einer Zeit, wo das Ministerium sehr viel von Digitalisierung und dem Segen der Digitalisierung spricht. Warum werden diese Angaben noch immer nicht digitalisiert und von Behörden ausgewertet? Denn dann hätten wir auch eine Plausibilitätsprüfung, ob die Abgabemenge der Pharmaindustrie übereinstimmt mit dem Einsatz im Stall.
Ist es sinnvoll, dass die Antibiotika weiterhin auch prophylaktisch gegeben werden können?
Da wir die Einsatzmenge beim Tier nicht kennen, die Zahlen dazu nicht kennen, kann ich dazu keine richtige Lösung, keine richtige Antwort geben. Auch das würde sich mit der Schließung der Erfassungslücken deutlich klären lassen. Aber es geht ja nicht nur um Klärung. Es geht um den Schutz der menschlichen und auch der tierischen Gesundheit. Und das kann nur mit einer Verbesserung des Tierschutzes erzielt werden.
Reinhold Benning von der Nichtregierungsorganisation German Watch zu der Frage, wie der Einsatz von Antibiotika in deutschen Ställen besser erfasst werden kann. Und wir bleiben beim Thema Antibiotikamissbrauch. Lachsfarmen sind ein Millionengeschäft in Norwegen, aber auch in den Fjorden von Chile. Dabei kommt der Lachs dort unter natürlichen Bedingungen gar nicht vor. Über die Folgen der Zucht berichtet aus Lateinamerika Ivo Maruschik.
Kalt und klar sind die Fjorde und Meeresarme im Süden von Chile, so wie eine Fischart es mag, die hier auf der Südhalbkugel eigentlich gar nicht hingehört, der Lachs. Chile ist inzwischen der zweitgrößte Produzent von Zuchtlachs auf der Welt, gleich nach Norwegen. Die Lachse werden in Käfigen gehalten, die in den Fjorden schwimmen. Und diese Lachsfarmen sorgen dafür, dass das Wasser nicht mehr überall so klar ist, wie es sein sollte. Das Problem ist, dass viel von dem Futter der Lachse einfach auf den Meeresboden absinkt, genauso wie der Kot der Fische. Deshalb liegt da unten am Grund faulende Masse, mehr als einen Meter dick. Sagt der Fischer Luis Munoz. Dazu kommen noch die toten Fische. Die Lachszüchter in Chile werten es schon als großen Erfolg, dass nur jeder achte Lachs im Rahmen der Zucht verendet. Auch die Kadaver landen meist einfach im Meer. Und diese ganze Biomasse führt zu Algenblüten, die dramatische Ausmaße annehmen können, wie 2016, als eine rote Flut die Küsten rund um die Insel Chiloé heimsuchte. Mit der Zeit und durch die Strömung treibt der verfaulte Dreck überall hin. Manchmal haben wir schlimme Algenplagen, zuletzt vor 2-3 Jahren. Sagt Richard Ojeda von der Organisation Mar de Todos. Die Zucht von Lachsen in den engen Käfigen funktioniert nur durch den massenhaften Einsatz von Antibiotika. Laut Greenpeace werden Lachse hier mit der 700-fachen Antibiotikamenge behandelt, wie ihre Artgenossen in Norwegen. Aber trotz solcher Auswüchse boomt das Geschäft. Es gibt mehr als 1000 Lachsfarmen in Chile. Im vergangenen Jahr wurden hier 829.000 Tonnen Lachs gezüchtet. Das heißt, die Masse der Lachse in Chiles Fjorden ist doppelt so groß wie die Masse aller Heringe in der gesamten Ostsee. Oder ein anderer Vergleich, die gesamte deutsche Fischereiflotte fängt weltweit nur ein Viertel dieser Menge an Fisch. 5 Milliarden Dollar haben die Lachsfarmer im vergangenen Jahr eingenommen. Lachs ist damit inzwischen das zweitwichtigste Exportgut Chiles, gleich nach Kupfer. Aber trotz dieser goldenen Zeiten haben die Lachsproduzenten den Ruf, rücksichtslose, harte, schlechte Arbeitgeber zu sein. Gustavo Cortés von der Gewerkschaft der Lachsarbeiter sagt, da herrscht ein Klima der Angst. Wir arbeiten dort unter der ständigen Bedrohung, dass man rausfliegt, wenn man nicht die Norm erfüllt oder wenn man nicht freiwillig Überstunden macht. Und das sind nicht die einzigen Schattenseiten des Zuchtlachsbooms. Im vergangenen Jahr entkamen 700.000 Lachse aus einer chilenischen Farm, 700.000 Raubfische, die hier nicht hingehören. Noch ist völlig unklar, was das Eindringen dieser Lachse für das natürliche Ökosystem an Chiles Küsten bedeutet.
Ivo Maruschik aus Chile. Sie gehören zu Wien wie der Stephansdom und das Riesenrad, die Fiaker. Mit diesem Wort wird eine zweispännige Lohnkutsche genauso bezeichnet wie der dazugehörige Kutscher. Eine Fiakerfahrt gehört zu Wien, zum Höhepunkt vieler Touristen. Es ist ein gemütlicher Weg, die Schönheiten Wiens zu erkunden. Aber ist er auch tierfreundlich. Julia Murmeltier hat einen jungen Kutscher und seine Pferde begleitet vom Stall bis auf den Stephansplatz, wo die Touristen einsteigen können.
Es wird geduscht, bevor der Tag so richtig beginnt. Der Schimmel kennt das Prozedere und lässt sich durch Wasserschlauch und Seife nicht aus der Ruhe bringen. In diesem Stall am Stadtrand von Wien beginnt so jeder Tag für die Pferde, die bald schon vor die traditionellen Kutschen, die Fiaker, gespannt werden. Einer der Kutscher hier ist Marco Polland. Der 25-Jährige hat vor 2 Jahren die Prüfung zum Fiaker abgelegt und kutschiert nun vor allem Touristen durch die Wiener Innenstadt. Doch die Diskussion um strengere Tierschutzregeln bringt seinen Beruf in Gefahr. Gerade das umstrittene Hitzefrei könnte zum Problem werden.
Wenn es auf 30 Grad reduziert werden würde, das wäre dann, würde ich meinen, schon sehr geschäftsschädigend. Da wären dann doch sehr viele Tage weg.
Wenn die Pflege stimmt, dann mache die Hitze den Pferden nichts aus, meint Marco Polland. Bei seinen Stallführungen will er das auch der Öffentlichkeit zeigen.
Wunderschönen guten Morgen einmal, schön, dass soweit alle hergefunden haben.
Immer mehr Wiener, aber auch Touristen machen sich Gedanken über das Tierwohl.
Also die Arbeitstage sind in der Hochsaison schon etwas länger, muss ich ehrlich zugeben. Das heißt also an die 10 bis 12 Stunden. Und arbeiten tun sie aber 4 Tage die Woche und den Rest haben sie quasi frei.
Der Blick hinter die Kulissen, wie bei dieser Stallführung, soll Transparenz liefern. Zeigen, dass es den Pferden gut geht und so das angekratzte Image der Fiaker in Österreichs Hauptstadt verbessern. Denn hier am Wiener Stephansplatz, wo die Fiaker stehen, während sie auf die Kunden warten, wird deutlich, wie kritisch viele Wiener und Touristen den traditionellen Pferdekutschen gegenüber sind.
Von Tierschutz her nicht ganz in Ordnung, aber das ist eben auch Tradition hier.
Naja, ich denke mal, die stehen da den ganzen Tag und ist vielleicht nicht so angenehm für ein Pferd, aber ich fände es schade, wenn es das nicht mehr gibt. Ich finde, es gehört halt irgendwie zum Bild.
Also ich würde nicht mit dem Fiaker fahren, weil mir die Tiere eben auch leid tun.
Die Pferde gehören gerade im Sommer nicht in die Stadt, findet auch Georg Prinz. Er ist Tierschützer und engagiert sich vor allem für die Fiaker-Pferde.
Ja, angesichts der großen Hitzewelle wünschen wir einmal ein hitzefreier 30 Grad für die Pferde und irgendwann, dass es gar keine Fiaker-Kutschen mehr gibt im ersten Bezirk und sie nur noch in Grünanlagen fahren.
Es dauert keine 2 Minuten, bis der Tierschützer während des Interviews am Stephansplatz von einem Kutscher angesprochen wird.
Braucht mal wieder Stimmung gegen uns?
Seit Jahren organisieren Tierschützer in Wien Protestaktionen gegen die Fiaker in der Innenstadt.
Wenn man sie quält, bin ich auf ihrer Seite. Aber wenn sie arbeiten und so gut ausschauen wie alle durch die Bank, bin ich nicht auf ihrer Seite.
Zurück bei Marco Polland. Die Stallführung ist vorbei. Den Gästen scheint es gefallen zu haben, wie dieser Urlauberin aus Dresden.
Ich finde das sehr interessant, hinter die Kulissen eines Fiakers und mal in einen Fiakerstall zu schauen. Und man sieht es auch an den Augen der Pferde, also wie wohl die sich eigentlich fühlen. Ich denke, das gehört auch Bewegung, gehört ja gerade zu den Pferden. Und mitunter, ja, manche Pferde werden eben geritten und hier ist es eben so, dass sie dann angespannt werden vor die Kutsche.
Nach der Führung im Stall macht sich der junge Mann mit seiner Kutsche auf den Weg zum Stephansplatz. Die Kritik an seiner Arbeit beschäftigt ihn.
Naja, das Schlimmste wäre natürlich, wenn es uns irgendwann nicht mehr geben würde, beziehungsweise wenn man uns irgendwo anders hin verbannt.
Angekommen am Stellplatz kriegen die Pferde erstmal Wasser. Jeder hier soll sehen, dass kein Pferd leiden muss und auch die 30 Grad kein Problem sind. Fragen zu seiner Arbeit freuen den 25-Jährigen.
Das ist eigentlich ein schönes Gefühl, es ist eigentlich total schön zu sehen und zu merken, dass sich Leute einfach dafür interessieren.
Die Offenheit zahlt sich also aus für den Wiener und er schaut optimistisch in die Zukunft.
Meine persönliche kleine Anschauung der ganzen Sache ist so, dass ich mir vorstellen kann, dass hier mal vielleicht in der Innenstadt keine Autos mehr fahren oder nur noch ganz wenige und dafür an der Stelle einfach noch die Fiaker. Das würde die Situation natürlich auch ganz, ganz groß entspannen.
Was das Hitzefrei angeht, hofft er, dass es bei der 35-Grad-Grenze bleiben wird.
Kulturkampf um die Fiaker-Kutschen aus Wien, Julia Murmeltier.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Einmal im Jahr flattert rund 38 Millionen Versicherten der Bescheid der deutschen Rentenversicherung ins Haus. Darin steht, wie viel Rente aufgrund der gezahlten Beiträge zu erwarten ist. Oft verschwindet das Schreiben ohne große Beachtung schnell im Ordner. Aber es lohnt sich, schon lange vor dem Ruhestand mit dem eigenen Rentenkonto mal sich zu beschäftigen. Denn bei den meisten Versicherten enthält der Rentenverlauf Lücken oder sogar Fehler. Der Verbrauchertipp von Claudia Rometsch.
Viele Versicherte schöpfen die Leistungen der Rentenversicherung nicht voll aus, beobachtet der unabhängige Rentenberater Wolfgang Theisen. Der Grund? Nicht alle relevanten Informationen erreichen die Rentenkasse automatisch.
Aktuell war ein Mandant bei mir, der seinen Ruhestand geplant hat und wo im Konto unklar war, ob es sich hierbei um Zeiten des Arbeitslosengeldbezuges oder der Arbeitslosenhilfe gehandelt hat.
Die Folge? Ein Jahr im Rentenverlauf des Mannes blieb ungeklärt und wurde somit nicht angerechnet. Zum Glück konnte er diese Lücke noch schließen.
Der Mandant hatte noch Unterlagen darüber, dass es sich hierbei um Zeiten eines Unterhaltsgeldbezuges handelte, weil er in der Zeit eine Umschulung absolviert hat.
Und diese Zeit wurde dann für die Rente angerechnet, sodass er damit 45 Jahre rentenversichert war. Die Folge? Der Mann konnte unverhofft ohne Abschläge vorzeitig mit 63 in den Ruhestand gehen. Andernfalls hätte er 2 Jahre länger arbeiten müssen, um seine volle Rente zu erhalten. Dies sei kein Einzelfall, weiß Rentenberater Theisen. Gundula Sennewald von der Deutschen Rentenversicherung empfiehlt deshalb allen Versicherten, sich bereits in jüngeren Jahren beraten zu lassen.
Wenn ich mich erst spät um die Klärung meines Versicherungskontos kümmere, kann es sein, dass in früheren Beschäftigungszeiten Daten nicht vollständig übermittelt wurden. Und wenn ich dann selbst keine Unterlagen mehr in meinen persönlichen Ordnern habe, um das zu belegen, könnte es schwierig sein, hier tatsächlich diesen ungeklärten Zeitraum zu befüllen.
Fragen zur Rente beantworten die bundesweiten Beratungsstellen oder die Service-Hotline der Deutschen Rentenversicherung. Kontakt mit der Rentenversicherung ist auch deshalb wichtig, weil einige relevante Informationen dort grundsätzlich nicht automatisch eingehen. Das gilt zum Beispiel für die Kindererziehungszeiten. Deren Anrechnung müssen Versicherte selbst bei der Rentenkasse beantragen. Das lohnt sich, denn für jedes Kind bekommt ein Elternteil, in der Regel die Mutter, Rentenentgeltpunkte gutgeschrieben. Für nach 1992 geborene Kinder sind es 3, für vorher geborene 2,5 Punkte. Ein Entgeltpunkt ist derzeit rund 33 Euro Rente wert. Melden sollte man der Rentenkasse auch, wenn man studiert hat. 8 Schul- und Studienjahre können als Anrechnungszeit gewertet werden. Die kann später beispielsweise entscheidend für die Möglichkeit eines früheren Ruhestands sein. Wer eine Ausbildung gemacht hat, sollte darauf achten, dass diese im Rentenkonto auch als solche gekennzeichnet ist.
Viele beschränken sich darauf, dass sie feststellen, ja, dort, wo ich gelernt habe, ist die Zeit im Rentenkonto enthalten. Aber es fehlt häufig der Zusatz Zeit der beruflichen Ausbildung. Und das ist wichtig, damit die Zeit der beruflichen Ausbildung für die Rentenberechnung günstiger bewertet wird. Kann unterm Strich mal schnell 30, 40 Euro zusätzliche Rente ausmachen.
Auch Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen, haben unter Umständen zusätzliche Rentenansprüche. Hier ist die Pflegekasse Ansprechpartner. Wenn es um die Rente geht, so ist jeder Einzelfall genauso individuell wie der Lebenslauf eines Menschen. Hinzu kommt, dass das komplizierte Rentenrecht für den Laien oft schwer zu durchschauen ist. Der entscheidende Tipp lautet deshalb, frühzeitig beraten lassen.
Der Verbrauchertipp von Claudia Rometsch, auch nachzulesen, nachzuhören wie die anderen Beiträge unter deutschlandfunk.de. In den Ambulanzen der Krankenhäuser sollen künftig nur noch echte Notfälle eingeliefert werden. Unsere Informationen am Mittag stellen Ihnen Spahns Reformpläne für die Notfallversorgung vor. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.